DW Menschen und Märkte.
Mit Thomas Kohlmann herzlich willkommen. Ringen um Mehrheitsbeschlüsse, das Treffen der EU-Finanzminister in Brüssel. Drohgebärden aus Washington, der US-Widerstand gegen Nord Stream 2 geht weiter und Überleben in Caracas, wie die Menschen in Venezuela mit der Hyperinflation zu kämpfen haben. Das und mehr erwartet Sie jetzt hier im Wirtschaftspodcast. In der EU-Steuerpolitik soll nach einem Vorschlag der EU-Kommission künftig schneller entschieden werden, und zwar mit Mehrheitsbeschluss statt wie bisher mit Einstimmigkeit. Deutschland und Frankreich unterstützen den Vorstoß, andere EU-Finanzminister treten bei ihrem Treffen in Brüssel aber auf die Bremse. Bis heute ist die Einführung einheitlicher Besteuerungsregeln in der EU immer am Widerstand einzelner Staaten gescheitert, etwa bei der Finanztransaktionssteuer oder der Besteuerung von US-Digital. Konzern. Kein Wunder, dass sich zunehmend Frustration bereit macht. Malte Pieper hat die Stimmung in Brüssel eingefangen.
Man kann in diesen Tagen die Mitglieder der Europäischen Kommission immer wieder mit einer Geste beobachten, oder genauer gesagt mit zwei. Mit einem resignierenden, leichten Kopfschütteln oder mit demonstrativer Angriffslustigkeit nach dem Motto, also an mir hat's nicht gelegen. So heute Vormittag Währungskommissar Pierre Moscovici. Kurz vor Beginn der Sitzung der europäischen Finanzminister baut sich also der stolze Franzose vor den Journalisten auf und präsentiert eine wahre Liste des Scheiterns. Wir sind zwar inzwischen Weltmeister in Sachen Transparenz, diktiert EU-Kommissar Moscovici. Was wir aber nicht hinbekommen haben, ist eine gemeinsame Besteuerung von Energie, also ein wirksames Mittel gegen den Klimawandel. Wir haben keine Finanztransaktionssteuer, wir haben unsere Mehrwertsteuersysteme nicht reformiert, also nur um mal die ganz großen Projekte zu nennen. Eine Aufzählung, der auch Bundesfinanzminister Scholz nur mit einem ziemlich zerknautschten Gesichtsausdruck entgegentritt. Man merkt dem Sozialdemokraten regelrecht an, wie unwohl er sich in seiner Haut fühlt, aber weil auch Scholz seine Amtskollegen nicht zu offensiv kritisieren will, greift er lieber zum rhetorischen Mittel des Ausweichens. Und zwar so sehr, dass es ein echtes Lehrbeispiel ist. Aber hören Sie selbst, wie Olaf Scholz sich und seine Kollegen fragt.
Wie wir sicherstellen, dass es nicht so einfach möglich ist, sich der Steuerzahlung irgendwie komplett zu entziehen. Und in dieses Konzept hinein gehört natürlich auch die Frage, wie wir diese Frage lösen im Hinblick auf die großen Digitalunternehmen, die es eben doch viel einfacher haben, irgendwie nirgendwo Steuern zu zahlen, was zu Recht natürlich auf großen Widerstand und Ärger bei den Bürgerinnen und Bürgern unserer Länder trifft.
Nur dass man eben bei der vielbeschworenen Digitalsteuer schon am Veto Irlands gescheitert ist. Gegen die von Deutschland und Frankreich favorisierte Möglichkeit, dass auch in Steuerfragen künftig mit Mehrheit beschlossen werden soll, sind gleich mehrere Länder auf die Barrikaden gegangen. Allen voran Österreich und die Niederlande, deren Finanzstaatssekretär Menno Snell wiederum, um abzulenken, einen anderen wohlklingenden Ballon in die Luft steigen lässt. Die Idee ist eine europäische Luftverkehrssteuer. Derzeit wird das Fliegen doch kaum besteuert. Keine Mehrwertsteuer, keine Kerosinsteuer. Wenn Sie sich nur mal dagegen anschauen, wie groß die Verschmutzung durch Fliegen ist, wie viel CO2 freigesetzt wird. Wenn wir da an einem Strang ziehen könnten, und einige Länder wollen das, dann lasst es uns zusammen machen.
Let's do it together.
Doch selbst hier passiert das, was derzeit so häufig passiert. Bedenken tauchen postwendend auf, vorgetragen von Österreichs Finanzminister Hartwig Löger.
Es darf nicht passieren, dass durch eine europäische Lösung ganz Europa sozusagen außen vor bleibt, wenn es dann darum geht, dass global im arabischen Raum, ich will jetzt keine Fluglinien nennen, aber wir wissen, dass da sozusagen es notwendig ist, über Europa hinauszudenken, wenn wir eine Einigung finden.
Mit anderen Worten, wie schon in der vergangenen Woche die Innen- und Justizminister, müssen auch die Finanzminister einräumen, dass es erst einmal kaum entscheidend vorangeht. Wichtige Beschlüsse werden auf Juni vertagt, hinter die anstehende Europawahl.
Malte Pieper war das aus Brüssel. US-Präsident Donald Trump will das Geschäft mit verflüssigtem Gas, das per Schiff bis nach Europa transportiert werden kann, massiv ausbauen und schielt dabei besonders auf Deutschland als Wachstumsmarkt. Das ist sicher einer der Gründe, warum er sich gegen die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 ausgesprochen hat. Heute hat Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in Berlin Entgegenkommen signalisiert und angekündigt, dass Deutschland künftig den Import von US-Flüssiggas erleichtern will. Und er hat den staatlich geförderten Bau von mindestens 2 Terminals in Aussicht gestellt. Dass das die erbitterten Gegner der Ostsee-Pipeline in den USA zufriedenstellt, darf allerdings bezweifelt werden. Arthur Landwehr berichtet aus Washington.
In den öffentlichen Äußerungen der amerikanischen Regierung geht es um Energiesicherheit und Sicherheitsstrategie. Nord Stream 2 mache vor allem Deutschland, letztlich aber ganz Europa von Russland abhängig. Der frühere Oberbefehlshaber der NATO-Streitkräfte, General Wesley Clark, sieht das Problem in einer kurzsichtigen deutschen Energiepolitik.
Ever since they got rid of their nuclear reactors, they've been more and more heavily reliant on Russian gas. This is not good.
Seit sie ihre Atomkraftwerke abgeschaltet haben, sind sie immer mehr von russischem Gas abhängig geworden. Das ist nicht gut. Fließe erst einmal Erdgas durch die Ostsee, könne man eines Tages nicht mehr ohne in Deutschland. Der republikanische Senator Steve Daines hat das zu seiner Sache gemacht, glaubt, dass die Europäer von Russland erpresst werden könnten.
That is the potential to allow Russia to monopolize much of Europe's energy supply and undermine our European allies' ability to counter Russian influence.
Die Pipeline hat das Potenzial, Russland zu erlauben, ein Monopol für die Energieversorgung in Europa zu entwickeln. Das untergräbt die Möglichkeit unserer europäischen Verbündeten, russischem Einfluss etwas entgegenzusetzen. Und, so der amerikanische Außenminister Mike Pompeo, sich bei der Energie abhängig zu machen, sei ja gerade das Gegenteil dessen, was man in der Russlandpolitik zu erreichen versuche.
Convincing European governments and European businesses alike that increased energy dependence on Russia is inconsistent with what it is we're all trying to do.
Der Druck ist groß. Auf der politischen Seite geht es neben der Abhängigkeit von Russland auch um die Ukraine. Die kassiert heute mehrere Milliarden Euro an Gebühren dafür, dass russisches Gas durch ihr Land nach Westeuropa fließt. Geld, das auch notwendig ist, die eigene Unabhängigkeit zu verteidigen. Es könne nicht sein, so Präsident Donald Trump, dass Deutschland sich von der NATO mit amerikanischem Geld verteidigen lasse und Russland dann mit Gasgeld stark mache.
So we're protecting Germany, we're protecting France,
wir schützen Deutschland, wir schützen Frankreich, wir schützen alle diese Länder. Und dann gehen einige der Länder hin, machen ein Pipeline-Geschäft mit Russland und zahlen dann Milliarden Dollar in Russlands
Kasse.
Die politischen Bedenken gegen die Pipeline sind aber nicht der einzige Grund, warum die amerikanische Seite so stark gegen das Projekt Sturm läuft. Es geht auch um America First, und zwar beim Gasgeschäft. Die USA fördern selbst Erdgas und exportieren es als Flüssiggas, LNG, mit Tankschiffen. General Clark:
The United States has natural gas. We could export it to Germany if we're given the opportunity to do this.
Die USA haben Erdgas. Wir könnten es nach Deutschland exportieren, wenn man uns denn lässt. Das erklärte Ziel heißt, in den nächsten 10 Jahren zum wichtigsten LNG-Lieferanten für Europa aufzusteigen. Flüssiggas aber ist teurer als Pipeline-Gas und da ist das russische Gazprom ein entscheidender Konkurrent. Da braucht es dann harte Bandagen.
Will you use every tool available? Whether via sanctions,
wir werden jedes Mittel nutzen, das wir bekommen können, um den Bau dieser Pipeline zu verhindern, seien das Sanktionen oder anderes, sagt Senator Steve Daines. Diese Mittel richten sich nicht nur gegen die deutsche Regierung, sondern es wird auch unverhohlen Unternehmen mit Sanktionen gedroht, die sich am Pipeline-Projekt beteiligen.
Informationen aus Washington von Arthur Landwehr. Um mit anderen Wintersportregionen mitzuhalten, haben die Schweizer Skigebiete in den letzten Jahren viel investiert, etwa in neue Bergbahnen oder Beschneiungsanlagen. Doch das Hochpreisimage der Schweiz schreckt viele Touristen aus dem Ausland ab. Um das zu ändern, locken die Wintersportorte jetzt mit kreativen Preismodellen. Dietrich Karl Meurer mit den Einzelheiten.
Die Schweizer Skigebiete präsentieren sich derzeit als ein Winterparadies. Dennoch, auch wenn man mit dem bisherigen Verlauf der Saison zufrieden ist, so haben die Tourismusbetriebe bei unserem südlichen Nachbarn gleich mehrere Probleme. Generell gibt es weniger Schnee, der teure Franken schreckt noch immer viele Urlauber ab und die Gäste, die kommen, zeigen ein verändertes Buchungsverhalten, sagt Christoph Zwann von Schweiz Tourismus.
Nun, der generelle Trend ist, dass die Aufenthalte kürzer geworden sind.
Immer häufiger wird zudem spontan gebucht, etwa in Abhängigkeit vom Wetter. Mit flexiblen Preissystemen versuchen die Schweizer Wintersportregionen gegenzusteuern.
Die Modelle sind schweizweit wirklich wie Pilze aus dem Boden geschossen. Es gibt schon sehr viele Destinationen. Ich würde mal geschätzt von 30 Destinationen ausgehen, die irgendwelche speziellen Preismodelle haben und wegkommen vom klassischen Tageskartentarif.
Flexible Preise für Skipässe, das funktioniert ganz ähnlich wie die Ticketpreise bei Fluggesellschaften. Jeder Kunde zahlt einen anderen Tarif, je nach Zeitpunkt der Buchung, abhängig von Angebot und Nachfrage. Einer der Vorreiter ist Andermatt Sedrun. Das Zentralschweizer Skigebiet bietet in Zusammenarbeit mit einem Online-Ticketanbieter schon seit der vergangenen Saison solch dynamische Preise an. erklärt der Sprecher der Skiarena Stefan Kern.
Wir möchten mehr Gäste an frequenzschwachen Tagen ins Skigebiet bringen. Und wir möchten natürlich auch an den frequenzstarken Tagen eine höhere Wertschöpfung erzielen.
Das heißt, nicht immer wird es für die Skifahrer billiger.
Es gibt grundsätzlich keine Maximalpreise, das liegt in der Natur des Systems. Aber man kann schon sagen, es wird kein Gast mehr als 100 Franken für ein Skiticket in der Skiarena an der Mazedrun zahlen müssen.
Im Wallis in der Alec-Arena hat man sich für ein Preismodell entschieden, das auf die Zockermentalität der Kunden setzt, erklärt Valentin König von der Alec-Bahn AG.
Das sieht eigentlich so aus, dass der Gast selber ein Preisangebot hinterlegen kann. Wir haben dann im Hintergrund Limiten gesetzt und wir können dann je nach Wetter, je nach kalendarischer Situation, sage ich mal, können wir dann entscheiden, ob wir dieses Angebot annehmen oder nicht annehmen.
Für Aufmerksamkeit sorgt auch die Idee, die Engelberg am 3000er Titlis sich ausgedacht hat und die Tourismusdirektor Frederik Füssenich anpreist.
Wir garantieren, dass man vom November bis Ende Mai in Engelberg Skifahren kann, Schnee garantiert. Falls es nicht möglich sein sollte aufgrund vom Schneemangel, bekommt man sein Geld zurück.
Bislang wurde die Wette allerdings noch nicht verloren.
Kein einziges Mal.
Ob sich derart kreative Preissysteme, die in den USA Standard sind, auch in der Schweiz generell durchsetzen, lässt sich noch nicht sagen. Dafür seien die Angebote zu neu, heißt es von Schweiz Tourismus. Schon jetzt ist aber absehbar, dass immer mehr Skipässe über das Internet gebucht werden. Das spart Kosten für die Pistenbetreiber. Auch werden die Tickets zeitiger gekauft, um Preisvorteile zu nutzen. Doch dass das Skivergnügen so grundsätzlich günstiger wird, darf bezweifelt werden.
Das war ein Bericht von Dietrich Karl Meurer aus der Schweiz. In Venezuela gehen die Massenproteste gegen die sozialistische Regierung von Nicolas Maduro weiter, zu denen Übergangspräsident Juan Guaido aufgerufen hat. Viele Menschen fordern schon allein deshalb einen Machtwechsel, weil sie sich davon einen Ausweg aus der Krise versprechen. Denn die wirtschaftliche Situation in dem südamerikanischen Land ist katastrophal. Lebensmittel und Medikamente sind knapp. Es herrscht Hyperinflation. Aus Caracas an Katrin Mellmann.
Der Straßenmarkt in einem der Slums von Caracas ist schlecht besucht. Zu hoch seien die Preise, klagen die wenigen Kunden und Verkäuferinnen wie Magali Mendes. Heutzutage muss ich sehr viel ausgeben, um sehr wenige Produkte zu bekommen. Wenn der Dollarkurs steigt, schließen die Großmärkte. Alles wird neu ausgepreist. Was ich morgens gekauft habe, ist mittags schon teurer. 10 Millionen % könnte die Hyperinflation nach IWF-Schätzungen in diesem Jahr betragen. Offizielle Daten geben venezolanische Behörden seit langem nicht mehr heraus. Am Stand von Frau Mendes kostet ein Päckchen mit 10 Babywindeln einen halben Mindestmonatslohn. Ein Kilo Maismehl ein Viertel. Die Studentin Norma Villalobos hat sich ein halbes Kilo Bananen geleistet. Ich habe schon seit einem Monat kein Obst gekauft, weil es viel zu teuer geworden ist. Das Geld ist nichts mehr wert. Ich versuche trotzdem noch frisches Gemüse und Obst zu essen, kaufe aber nur noch das Billigste, wie Yucca, Kartoffeln oder eben Bananen. Bei Medikamenten ist es schwierig, billigere Alternativen zu finden. Vor einer Apotheke steht eine lange Schlange. Seit Jahren werden in Venezuela so gut wie keine Arzneien mehr hergestellt. Und für die wenigen Importprodukte, die es noch gibt, reicht der Lohn in der Hyperinflation nicht aus. Ein Mittel gegen Osteoporose kostet 4 Monatslöhne. Weil er die Verzweiflung seiner Kunden nicht mehr ertrug, begann Javier Rojo, der Sohn eines Apothekers, im Internet Medikamentenspenden zu vermitteln. Die Leute veröffentlichen, was sie suchen oder anbieten, und wir vermitteln das Medikament und liefern es auch aus. Wir haben keine Liste von Medikamenten, sondern nur das, was andere spenden. Das funktioniert über Twitter und auch WhatsApp, wo wir am Tag etwa 400 Nachrichten bekommen. 2 Mitarbeiter bearbeiten die Nachrichten. Seit wir im letzten Jahr begonnen haben, gab es schon etwa 5000 Lieferungen. Die Spenden kommen von Angehörigen Kranker, die verstorben sind, oder von Venezolanern, die Medikamente aus dem Ausland mitbringen. Javier Rojo hofft, dass der politische Streit über die ausländische humanitäre Hilfe endlich endet. Maduro-Regierung und Übergangspräsident Juan Guaido ringen darum, ob sie ins Land darf. Wenn du den ganzen Tag mit Menschen verbunden bist, die dir schreiben, ich brauche das Medikament doch nicht mehr, weil mein Kind schon gestorben ist. Solche Nachrichten bekommen wir täglich. Die humanitäre Hilfe ist nötig. Das Land muss sich dafür öffnen. Der junge Mann gehört zu zu den 120.000 Freiwilligen, die sich nach Oppositionsangaben bereits gemeldet haben, um bei der Verteilung von Hilfsgütern zu helfen, falls sie ins Land kommen sollten.
Und mit dieser Reportage aus Venezuela von Anne-Kathrin Mellmann geht dieser Podcast zu Ende. Leon Nowak in der Technik und Thomas Kohlmann am Mikrofon verabschieden sich und sagen Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW.